Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Unsere Aufmerksamkeit gilt zurzeit dem Buch der Offenbarung. Das ist jetzt auch wieder der Fall. Schön, dass Sie mit dabei sind. Herzlich willkommen. Weiter geht es in diesem letzten Buch der Bibel mit Kapitel 15 ab Vers 4. Viel Freude beim Zuhören. 40 Tage lang hat Jesus nach seiner Auferstehung immer wieder seine Leute aufgesucht, also diejenigen, die an ihn glaubten. In dieser Zeit redete er mit ihnen über die Herrschaft Gottes und über das, was nun kommen sollte. Dann machte sich Jesus auf in die unsichtbare Wirklichkeit Gottes. Er kehrte zurück zu seinem Vater im Himmel. Seine geliebten Nachfolger ließ er zurück, aber er ließ sie nicht allein. Wie er versprochen hatte, sandte er ihnen einen Stellvertreter. Und was für einen! Der Geist Gottes selbst kam auf die Jesusfreunde mit all seiner Kraft, seinem Trost und seiner Gegenwart. Wie gut, dass Jesus ihnen seinen Geist gesandt hat, denn seine Gemeinde brauchte ihn. Wie Petrus an Pfingsten den erstaunten Zuhörern aus aller Welt erklärte, hatte nämlich die Endzeit begonnen, jene letzte Zeit der Weltgeschichte, in der Gott durch seine Leute die ganze Menschheit dazu aufrief, zu Gott umzukehren und an Jesus, den Messias Gottes, zu glauben. 60 Jahre später ist einer von diesen Jesus-Anhängern noch am Leben. Johannes, der alte Apostel, wie er ehrfürchtig genannt wurde. Und weil er wohl der letzte aus jener Generation war, die Jesus leibhaftig gekannt hatten, offenbart Jesus dem Johannes erneut, dass Gottes Herrschaft über Himmel und Erde nach wie vor Bestand hat. In vielen eindrücklichen Visionen zeigt Jesus so den Gemeinden, was in der letzten Zeit alles nach dem Plan Gottes geschehen muss. Und Johannes schreibt alles auf, was er gesehen hat. In der Endzeit bezeugt die Gemeinde des Messias, dass jeder mit Gott versöhnt wird, der an Jesus glaubt. In dieser Zeit wirkt aber auch ein anderer. Der Teufel bringt unsägliches Leid über die Welt, zusammen mit seinen vortrefflichsten Dienern, dem Antichristen und dem falschen Propheten. Und die christliche Gemeinde sieht der Satan als seinen Erzfeind an. So verfolgt er sie, wo er nur kann, und manche der Jesus-Nachfolger verlieren dabei ihr Leben. Doch der Glaube der Messias-Zeugen an ihren Herrn ist selbst für den Teufel unantastbar. Den kann er nicht zerstören, so sehr er das auch versucht. Die Jesus-Leute haben mitten in der Endzeit einen festen Zufluchtsort, nämlich Jesus selbst, das Lamm Gottes, auch wenn sie ihn noch nicht sehen. Doch selbst die Schrecken der Endzeit haben ein Ende, denn Jesus kommt mit dem letzten und endgültigen Gericht, vor dem jeder Mensch erscheinen muss. Ausgenommen diejenigen, die mit Gott versöhnt sind durch den Glauben an Jesus. Jesus enthüllt seinem Freund Johannes unter anderem die letzten 7 Gerichte Gottes über die Welt. Und wenn die vorüber sind, dann ist die christliche Gemeinde endlich am Ziel. Zu Hause bei Gott, in einem neuen Himmel und auf einer neuen Erde. Und dort singen die Menschen, die an Jesus glauben, ein ganz neues Lied. Das Lied des Lammes, in dem sich das alte Lied des Mose endgültig erfüllt. Nämlich, dass Gott diejenigen rettet, die auf ihn vertrauen. Um die 3. Strophe dieses Liedes geht es jetzt in unserem Bibeltext, nachdem wir in der letzten Sendung bereits auf die beiden ersten Strophen gehört haben. Sie finden diese letzte Strophe im Buch der Offenbarung, Kapitel 15, Vers 4. Da singt die Gemeinde des Gottessohnes, »Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden.« Die 3. und letzte Strophe dieses Siegerliedes beginnt mit einer Frage. Einer Frage, die sich für die Messias-Leute ganz von alleine beantwortet. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? So sehr der Glaube an Jesus staatliche Regenten und Regierungen auch ehrt und anerkennt, Die Furcht vor Gott steht immer noch darüber. So, dass im Zweifelsfall Christen auch tatsächlich Gott mehr gehorchen als Menschen. Und jetzt, am Ende der Zeiten, nachdem die Gemeinde der Jesusleute endlich zu Hause ist, in der Gegenwart Gottes, jetzt gibt es daran überhaupt keine Zweifel mehr. Gott allein gebührt die allerhöchste Ehre. Er ist zu fürchten wie niemand sonst. Deshalb die Frage am Beginn von Vers 4, wer, Herr, sollte dich nicht fürchten? Antwort, niemand. Jetzt, nachdem die letzten Gerichte Gottes über die Welt gegangen und vorüber sind und jeder Widerstand gegen die gute Herrschaft Gottes überwunden ist, jetzt kommt doch niemand mehr ernsthaft auf den Gedanken, Gott nicht zu fürchten. Und nichts im Universum zögert auch nur eine Millisekunde, sich vor Gott zu beugen und sich ihm ganz unterzuordnen. Dabei bedeutet Gott zu fürchten ja nicht, vor Gott Angst zu haben. Jedoch heißt es sehr wohl, in so tiefer und selbstverständlicher Ehrfurcht vor ihm zu sein, dass es auch nicht den leisesten Zweifel daran gibt, wer der oberste Herr ist und wer das letzte Wort hat. Jetzt kommt niemand mehr auf den Gedanken, sich selbst als Gott auszugeben, so wie wir es zuvor von dem Antichristen gehört haben. Weiter heißt es in dem Siegeslied der Jesusgemeinde in Vers 4, denn du allein bist heilig. Hier hören Sie die erste von drei Begründungen, weshalb Gott zu fürchten ist. Das Wort für heilig in diesem Vers wird oft auf Menschen bezogen und bedeutet dann so viel wie Gott gegenüber treu sein, Gott geweiht, Gottes Wort gegenüber treu sein oder fromm. Auf Gott bezogen wird das Wort mit heilig übersetzt und es bedeutet demnach so viel wie Gott ist sich selbst treu. Und er ist in der Lage und bereit, das auch durchzusetzen, dass er Gott ist. Er allein. Auch gegen alle Widerstände hat er sich behauptet am Ende der Zeit, als die Gemeinde des Messias nun dieses Lied singt. So steht der Allmächtige nun völlig unantastbar als Gott da. Er allein, wie es das Lied in Vers 4 betont. Gott ist am Ziel seiner Geschichte mit den Menschen, nämlich seine Geschöpfe zurückzugewinnen unter seine gütige Herrschaft, alle, die sich zurückgewinnen ließen. Johannes Kollege Paulus hat das in seinem ersten Brief an die Christen in Korinth so ausgedrückt. Wenn aber alles Christus unterworfen sein wird, dann unterwirft auch er selbst, der Sohn, sich dem Vater, der ihm alles unterworfen hat. Dann ist Gott allein der Herr, über alles und in allem. Alles, was Gott zum Wohl der Menschen in der Weltgeschichte getan hat, das diente diesem einen Ziel, dass Gott allein der Herr ist und niemand sonst. Was unter der Herrschaft von Menschen beunruhigend ist und unter der Herrschaft des Teufels furchtbar, nämlich eine Alleinherrschaft, das bedeutet unter Gott das größte Glück. Denn er ist der Herr, der höchstpersönlich jede Träne von den Augen seiner Leute abwischen wird und der eine neue Welt erschafft, ohne Tod, ohne Leid, ohne Klageschreie und ohne Schmerz. Nun folgt in Vers 4 eine zweite Begründung, weshalb Gottes Name zu verherrlichen ist. Denn alle Völker werden kommen und dich anbeten. Hier geht es in dem Siegeslied der vollendeten Jesusgemeinde nicht darum, wie der einzelne Mensch mit Gott versöhnt wird. In dem Lied des Lammes soll vielmehr der Gegensatz aufgezeigt werden zu der Anbetung des Antichristen in Kapitel 13. Denn dort hieß es, die ganze Erde und alle, die auf der Erde wohnen, beteten das Tier des Teufels an, verherrlichten den Antichristen als Gott. Als Gott verherrlicht und geehrt zu werden, diese Ehre hat der Antichrist dem lebendigen Gott geraubt. Doch am Ende wird die Anbetung und Verherrlichung wieder dem gelten, dem sie allein zusteht, dem einen Gott, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dem Vater Jesu Christi. Die Heiligkeit Gottes ist nun nach den letzten Gerichten für alle offenbar. Und das drückt sich in Vers 4 auch dadurch aus, dass sich die Völker alle aufmachen, um ihre Knie in tiefer Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott zu beugen. so wie die Völker der Welt zuvor einen falschen Gott verehrten, den Antichristen, den, der die Verkörperung jener abgrundtiefen Feindschaft des Teufels ist, mit der er den Messias und dessen Gemeinde hasst. Die Frage, wer denn diese Völker sein sollen, die sich da nach dem letzten Gericht Gottes zur Anbetung einfinden, ist aus der Sicht des Liedes gar nicht von Bedeutung. Natürlich überstehen nur diejenigen Menschen das abschließende Gericht Gottes, die an Jesus glauben. Doch für das Lied ist es maßgeblich, den Gegensatz zu zeigen, dass nämlich nicht nur alle Welt den Antichristen angebetet hat, sondern dass die rechtmäßige Verehrung als Gott nach dem letzten Gericht ebenfalls von allen Völkern anerkannt wird. Auch wenn rein logisch gesehen natürlich neben Gott nur noch Christen und Himmelswesen in der neuen Welt gegenwärtig sind. Für die Christen am Ende des ersten Jahrhunderts ist das eine sehr greifbare Ermutigung. Denn die ganze Welt lässt sich zu ihrer Zeit dazu zwingen, den Kaiser in Rom als Gott und Herr zu verehren. Und so stellt ihnen Jesus mit dem Lied bildlich vor Augen, die Zeiten werden sich ändern. Eines Tages wird die ganze Welt wieder den wahren Gott anbeten. Nach dem letzten Gericht in Gottes neuer Welt, dem neuen Himmel und der neuen Erde. Vielleicht ist die Frage, welche Völker Gott nach dem letzten Gericht anbeten, aber auch viel einfacher zu beantworten. In der Vision, in der Jesus als das geschlachtete Lamm erscheint, wird Jesus von den Wesen und den Engeln im Himmel mit einem neuen Lied angebetet. Und da heißt es auch, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Es kann also durchaus sein, dass mit dem Begriff alle Völker in Vers 4, die zu Gott kommen und ihn anbeten, jene Christen gemeint sind, die Gott aus allen Völkern und Nationen errettet hat. In Vers 4 hören wir noch ein drittes Denn, das die Verherrlichung Gottes begründet. Denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Gottes Gerichte, die in der Endzeit über die Welt gekommen sind, und auch sein letztes endgültiges Gericht über alle und jeden, all diese Gerichte Gottes erweisen sich am Ende als gerecht. Das leuchtet nun offensichtlich jedem ein. Es wird jedermann offenbar. Vor einem Richter, der sich wie Gott als gerecht und wahrhaftig erwiesen hat, vor einem solchen Richter beugt sich nun jedes Gewissen ohne jedes Widerstreben. Denn Gott, der Richter, hat gerecht gerichtet. Seine Gerichte haben sich als rein, wahr und absolut vertrauenswürdig erwiesen. Daran zweifelt nun niemand mehr. Das ist also das Lied der siegreichen Messiasgemeinde vor dem Thron Gottes. In dieser Vision hat Jesus dem Johannes einen Blick auf die Zukunft gewährt, auf jene Ereignisse, die hinter den sieben letzten Gerichten liegen, von denen in der Vision gleich die Rede sein wird. Denn die Gemeinde Jesu braucht inmitten der Dunkelheit der Endzeit auch immer wieder das Bild von ihrer herrlichen Zukunft, die sie erwartet. Denn auf sie wartet ja kein Ende. Im Gegenteil, am Ende der Zeit wird ihre Zukunft erst beginnen, ihre Zukunft bei Gott und dem Gottessohn Jesus. So stellte Jesus dieses Bild ja auch immer wieder vor die Augen der ersten Hörer und Leser des Buches und damit auch vor unsere. In unserem Bibeltext wechselt jetzt die Szene. Sah Johannes bisher die vollendete Gemeinde Jesu unmittelbar vor dem Thron Gottes, so sieht er nun den Tempel im Himmel, und zwar offensichtlich von außen. Was Jesus ihm nun vor Augen stellt, beschreibt er in den Versen 5 bis 8. Ich lese: Danach sah ich, es wurde aufgetan der Tempel, die Stiftshütte im Himmel, und aus dem Tempel kamen die sieben Engel, die sieben Plagen hatten, angetan mit reinem, hellem Leinen und gegürtet um die Brust mit goldenen Gürteln. Und eine der vier Gestalten gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen voll vom Zorn Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Tempel wurde voll Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft, und niemand konnte in den Tempel gehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Soweit die Verse 5 bis 8. Wieder ist der Szenenwechsel deutlich markiert. Johannes beginnt diesen Abschnitt in Vers 5 mit den Worten: Danach sah ich. Und weiter heißt es dort, der Tempel, das Zelt des Zeugnisses im Himmel, wurde geöffnet. Der Ausdruck Zelt des Zeugnisses, wie es in Vers 5 wörtlich heißt, bezeichnet in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments über 100 Mal die Stiftshütte. Wie auch sonst im Buch der Offenbarung unterscheidet Jesus auch hier nicht wirklich zwischen Tempel im Himmel und Stiftshütte im Himmel. Beide bezeichnen gleichermaßen den Ort der Gegenwart Gottes, nämlich den Himmel. Der Tempel, den Johannes im weiteren Verlauf dieser Szene nun sieht, hat also jedes Mal die Bedeutung Stiftshütte. Und das aus gutem Grund. War das Zelt der Stiftshütte doch ein deutlich sichtbares Zeichen, dass Gott mitten unter seinem Volk wohnte, gerade auch in der beschwerlichen Zeit der Wüstenwanderung. Wenn nun gleich die letzten Gerichte Gottes aus diesem Tempelzelt hervorkommen, wird dadurch eines sehr klar. Die bevorstehenden Gerichte haben ihren Ursprung an dem Ort, der Gottes innige Gemeinschaft und Treue zu seinen Leuten verkörpert, wie kein anderer. So schreibt Johannes weiter in Vers 6, und die sieben Engel mit den sieben Plagen traten aus dem Tempel heraus. Bei den sieben Engeln mit den Signalfanfaren wird die Kleidung der Gottesboten nicht besonders erwähnt. Ganz anders hier in Vers 6. Sie waren in reines, glänzendes Leinen gekleidet und trugen um ihre Brust einen Gürtel aus Gold. Die Engel treten hier, passend zum Gesamtbild, in priesterlicher Kleidung auf, wie sie für den Tempeldienst vorgesehen war. Diese Engel verrichten also Priesterdienste. Entsprechend kommen sie aus dem Tempelzelt Gottes, aus seiner Gegenwart. Und die Gerichte, die sie über die Erde kommen lassen, die sind ihr Gottesdienst, ihr Dienst für Gott. Denn er selbst hat sie damit beauftragt. Die Gerichte Gottes in der Endzeit sind eben ganz und gar seine Gerichte. Davon soll sich die Messiasgemeinde nie aus der Fassung bringen lassen. Ausdrücklich betont Jesus noch einmal, dass die sieben Engel die Gerichte von Gott selbst empfangen haben. Dazu Johannes in Vers 7. Und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen voll des Zornes Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die vier lebendigen Wesen, von denen eines nun nach Vers 7 in Aktion tritt, sind diejenigen himmlischen Wesen, die Gott am nächsten stehen. So hat es Johannes geschaut in der Vision vom Thronsaal Gottes am Anfang des Buches. Wenn eines von diesen Wesen tätig wird, ist das zuweilen vom Handeln Gottes nicht zu unterscheiden. Wenn in Vers 7 also eines von jenen Wesen, die Gott so nahe stehen, den sieben Engeln die Schalen mit dem Zorn Gottes überreicht, dann ist das nicht anders, als hätte Gott das selbst getan. Aus dem ersten Teil der Bibel, dem Alten Testament, ist das Bild vom Becher des Zorns Gottes bekannt. So hat es Jesus auch bereits in der Offenbarung aufgegriffen und es wird uns später ein weiteres Mal begegnen. Doch in Vers 7 verändert sich das Bild hin zur Schale des Zornes Gottes. Zum einen haben wir es bei der Schale mit einem größeren Gefäß zu tun als bei einem Trinkbecher. Doch entscheidender ist wohl der erneute Bezug zum Gottesdienst. Denn dort waren die goldenen Schalen unverzichtbar. Die furchtbaren Katastrophen, die in der Endzeit über die Erde hereinbrechen, sind nicht einfach zufällige Naturgewalten. Sie sind auch nicht bloßes dämonisches Wirken. Nein, die Gerichte der Endzeit sind und bleiben Teil dieses Tempeldienstes, den Jesus in dieser Vision seinem alten Freund Johannes enthüllt. So voll die goldenen Schalen mit dem Zorn Gottes gefüllt sind, so voll zeigt sich nun auch der Tempel, nämlich erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes. Das schildert Johannes in Vers 8. Und der Tempel füllte sich mit dem Rauch der Herrlichkeit und Macht Gottes. Wie Weihrauch einen Gottesdienstraum erfüllen kann, so erfüllt hier die Herrlichkeit und die Macht Gottes das himmlische Tempelzelt. Gottes Gegenwart verdichtet sich hier gewissermaßen derart, dass sie wie undurchdringlicher Rauch das himmlische Tempelzelt völlig ausfüllt. In der Bibel begegnet uns diese in Rauch oder in einer Wolke verdichtete Herrlichkeit Gottes oft dann, wenn Gott dabei ist, jetzt aktiv einzugreifen in das Geschick von Menschen, etwa zum Schutz oder auch zum Gericht. Schließlich heißt es in Vers 8, niemand konnte den Tempel betreten, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Jetzt ist also die Zeit des endgültigen Gerichtes Gottes gekommen. Jetzt gibt es keine Gnadenfrist mehr, bevor Gott seine letzten Gerichte losbrechen lässt. Niemand kann mehr das Tempelzelt der Gegenwart Gottes betreten, heißt es in Vers 8. Damit ist jetzt auch kein Priester mehr in der Lage, die Schuld der Menschen vor Gott zu sühnen. Wer Gott darum bitten will, von seinen Gerichten abzusehen, der wird nicht mehr vorgelassen. Gottes Gericht wird jetzt nicht mehr durch Fürbitte abgeschwächt oder vorzeitig abgebrochen. Gott offenbart jetzt seine ganze Herrlichkeit in seinen Gerichten. Und die zerbrechen nun endgültig jeden Widerstand, der sich gegen die Herrlichkeit des lebendigen Gottes erhebt. Von dieser Herrlichkeit spricht auch Jesus in genau dem gleichen Zusammenhang. So berichtet das Matthäusevangelium. Denn er wird am Ende der Endzeit wieder auf unsere Erde kommen, für alle Welt sichtbar. Und dann geschieht auch dies in der Herrlichkeit und großen Macht, von der hier in Vers 8 die Rede ist. Jesus wird an diesem letzten Tag der Weltgeschichte als der Menschensohn erscheinen, als derjenige also, der das letzte Gericht Gottes über die Menschheit halten und vollstrecken wird. Den Hörern und Lesern des Buches der Offenbarung will Jesus die Augen öffnen. Sie sollen erkennen, hinter den katastrophalen Zuständen dieser qualmenden Welt stehen die goldenen Schalen des Gerichtes Gottes. Und die gehen direkt von Gottes Heiligtum aus, das mit seiner Gegenwart vollständig erfüllt ist. Die Jesusleute sollen also lernen, hinter die Kulissen unseres Weltgeschehens zu blicken. Und bei all den vielen menschengemachten Ursachen der endzeitlichen Katastrophen nicht bei dieser äußerlichen Wahrnehmung hängen bleiben. Immer wieder ist im Buch der Offenbarung vom Zorn Gottes die Rede, häufiger als in jeder anderen Schrift des Neuen Testaments. Auch wenn Johannes in seiner griechisch verfassten Niederschrift zwei verschiedene Begriffe für Zorn verwendet, lässt sich zwischen beiden keinerlei Bedeutungsunterschied feststellen. Folgenschwer ist die ganze Angelegenheit besonders deshalb, weil der Zorn Gottes dabei meist endgültig ist. Er ist also kein vorübergehender Zorn, um dem Menschen gnädig zurechtzuhelfen. In beiden Teilen der Bibel ist gleichermaßen vom Zorn Gottes die Rede. Im ersten, dem Alten Testament, wird der Zorn über 50 Mal mit dem Namen Gottes, also mit Jahwe, verbunden. Dabei wird sehr deutlich, Gott könnte niemals ohne seinen Zorn seine Absichten erreichen. Denn sein Ziel, eine Welt zu errichten, in der wieder für immer Friede und Gerechtigkeit herrschen, könnte Gott niemals durchsetzen, wenn er auf seinen Zorn verzichten würde. Denn Friede und Gerechtigkeit sind allein unter seiner guten Herrschaft möglich. Und dagegen erhebt sich erbitterter Widerstand. Den zu überwinden ist nur möglich, wenn Gott sich dagegen behaupten kann. Und genau in diesem Zusammenhang ist im Alten Testament von dem Zorn Gottes die Rede. Es ist also die Fähigkeit Gottes, seine guten Interessen auch durchzusetzen, und zwar gegen alle Widerstände. In seiner Liebe kann Gott also gar nicht anders. Er muss eines Tages allen menschenverachtenden und bösen Mächten entgegentreten, um sein ewiges Friedensreich zu errichten. Und genau dies geschieht, wenn er in seinem Zorn den Feinden Gottes entgegentritt. Dabei hält Gott dieses endgültige Gericht lange zurück. So heißt es zum Beispiel im Jesaja-Buch, »Um meines Namens willen halte ich meinen Zorn lange zurück. Um meines Ruhmes willen halte ich an mich zu deinen Gunsten, um dich nicht vernichten zu müssen.« Dieser Vers zeigt sehr deutlich, der Zorn Gottes hat gar nichts mit ungezügeltem Jähzorn zu tun. Im Gegenteil, als Richter schlägt Gott niemals blindwütig oder unbeherrscht zu, sondern weil Gott weiß, dass damit sein endgültiges Gericht verbunden ist, hält er dieses möglichst lange zurück, damit die betroffenen Menschen noch zu sich kommen und zu Gott umkehren können. Im Neuen Testament gibt es wohl keine verblüffendere Stelle zum Zorn Gottes als jene in der Offenbarung. Da sprechen die Menschen, die nicht an Jesus glauben, ihr Berge, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Blick dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Die Menschen der Erde wollen sich verbergen vor dem Zorn des Lammes. Dieses Bild scheint ja schon in sich völlig widersprüchlich zu sein. Das wehrlose und sanfte Lamm, dem man selbst Gewalt angetan hat, das tritt nun mit dem Zorn Gottes auf? Mit jener Fähigkeit Gottes, alle Widerstände gegen das Friedensreich des Messias niederzuschlagen, ein für allemal? Ja, das Lamm tut genau das, denn dazu hat der Vater seinen Sohn Jesus bevollmächtigt. Und das gehört auch untrennbar zur Liebe Gottes dazu, dass sie nämlich in der Lage ist, alles Böse und alles, was sich der Liebe Gottes widersetzt, eines Tages für immer zu besiegen. Davon werden wir in den nächsten Kapiteln der Offenbarung noch viel hören. Wir sind am Ende unserer Sendung angekommen, aber natürlich geht es im Rahmen unserer Sendereihe durch die Bibel noch weiter im Buch der Offenbarung. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe und hoffe, dass Sie dann auch wieder mit dabei sind. Bis dahin ein herzliches Gott befohlen.